Ja, lieber Herr Professor, vielen Dank für die freundlichen Worte und vielen Dank für die Einladung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, fit fürs Zentralabitur muss ich Sie nicht machen. Das machen Ihre sehr kompetenten und engagierten Lehrerinnen und Lehrer, die auch sehr erfahren sind, die machen das super. Wir gehen ein bisschen darauf ein, auf die Fragen des Zentralabiturs, aber eben auch nur ein bisschen. Wir wollen dann die Gelegenheit nutzen, ein bisschen über die Sache zu reden. Das ist besser bei Theologie, wenn man nicht nur über Prüfungen redet, sondern auch ein bisschen über die Sache. Ich bin evangelischer Theologe, wie schon gesagt wurde. Das heißt, sofern Sie katholisch sind, dürfen Sie mir gar nichts glauben. Und sofern Sie evangelisch sind, auch nicht, sondern Sie müssen alles gut prüfen, ob das Sinn ergibt, was ich sage, und schauen, ob das etwas für Sie ist. Kann denn Freiheit Sünde sein oder muss denn Freiheit Sünde sein? Die Frage ist schon von Anfang an komisch. Denn wie sollte man überhaupt auf die Idee kommen, dass da ein Zusammenhang besteht? Ich möchte mit Ihnen kurz zunächst einmal in das Kerncurriculum reinschauen. Das ist auf Ihrem Blatt, was gerade rumgeht, hat die Nummer M1. Das ist jetzt das katholische Kerncurriculum. Das ist vielleicht für Sie auch mal ganz interessant zu sehen. Sie werden feststellen, die Unterschiede sind da gar nicht so groß. Im Kerncurriculum wird der Zusammenhang an zwei Stellen hergestellt. Bei dem einen Zusammenhang geht es um das Thema Menschenbild. Sie haben das dort schon hervorgehoben. Auf der linken Seite in Bezug auf das Thema Mensch oder Menschenbild heißt es, Schülerinnen und Schüler setzen sich mit dem christlichen Freiheits- und Sündenverständnis auseinander. Das ist im evangelischen Kerncurriculum in etwa auch so. An der zweiten Stelle im katholischen Kerncurriculum steht es noch unter der Überschrift Nachfolge Jesu als Herausforderung. Auch dort sollen sich Schülerinnen und Schüler mit dem christlichen Freiheits- und Sündenverständnis auseinandersetzen. Und das ist eine sehr weise Entscheidung gewesen. Warum, das werden wir gleich noch sehen. Wenn wir aber diesen Zusammenhang erst einmal nachgehen wollen, müssen wir zurückgehen an den Anfang, nämlich an den Anfang, in dem Gott Himmel und Erde schuf, also in die Schöpfungslehre. Der Zusammenhang zwischen Freiheit und Schöpfung wird auch in einem der wichtigsten politischen Dokumente der Neuzeit hergestellt, nämlich in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Sie können das bei sich sehen, auch unter der Nummer N2. Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören. Also das haben nach dieser Ansicht der Schöpfer uns gewissermaßen von vornherein mit auf den Weg gegeben. Deswegen fangen wir mal damit an, kurz über die Schöpfung, bevor wir dann direkt in das eigentlich spannende Thema, also in die Sünde, hineinspringen. Sie kennen beim Stichwort Freiheit, kennen Sie die neueren philosophischen Debatten ein bisschen, während jahrhundertelang der freie Wille gewissermaßen als das Höchste im Menschen galt, das, was uns eigentlich von den Tieren unterscheidet, ist das heute sehr umstritten. Viele Philosophen denken, das gibt es gar nicht, einen freien Willen. Sie können dafür ganz gute Gründe angeben. Sie sagen einerseits, wir sind eigentlich nur das Produkt von sozialen Umständen, sei es jetzt Eltern oder die Gesellschaft, die uns zwingt und prägt.
Oder wenn Sie alle Freudianer sind, dann wissen Sie, das Unterbewusstsein spielt uns permanent Streiche, da kann von Freiheit kein Reden sein. Das bewusste Ich ist sozusagen die Spitze des Eisbergs. Darunter liegt im Grunde ein großer, eigentlicher Berg von unbewussten Prägungen. Oder Sie sind biologisch stark unterwegs, dann wissen Sie auch, viele sagen heutzutage, nein, das Hirn gehört mit zum geschlossenen Naturzusammenhang. Da gibt es nichts Freies, sondern die Naturprozesse, die im Hirn ablaufen, sind genauso da wie alle anderen Naturprozesse auch. Das ist alles sehr schwierig und wenn Sie Philosophie studieren, können Sie sich damit intensiv befassen. Und wahrscheinlich haben Sie sich auch in Ihrem Oberstufenkurs ein bisschen damit befasst. Demgegenüber hat die christliche Tradition immer darauf bestanden, dass der Mensch in Freiheit begabt ist. Und wir wollen mal ganz kurz überlegen zusammen, ob das eigentlich von vornherein Nonsens ist. Nehmen wir mal an, der Mensch wäre nicht frei. Dann kann man sagen, zunächst hilft ihm diese Einsicht im Alltag nicht sehr viel weiter. Wenn Sie morgens aufstehen, müssen Sie gleich überlegen, Dusche oder heute mal nicht, Brot oder Müsli, Fahrrad oder lieber Bus, bei einer roten Ampel schnell nach rüber pushen oder nicht. Und so, wenn Sie jetzt vor der roten Ampel dann so ankommen und sagen, so ja, was soll ich jetzt machen? Weiß nicht, ich habe keinen freien Willen, weiß nicht, was ich machen soll. Dann hilft Ihnen diese Lehre im Grunde natürlich nicht sehr viel weiter. Auch wenn Sie jetzt, sagen wir mal, in einer Beziehung sind und Sie gehen fremd und Ihr Partner oder Ihre Partnerin sagt so, nee, ich trenne mich jetzt von mir, weil du bist fremd gegangen und dann sagen Sie ja, aber ich habe keinen freien Willen. Tut mir sehr leid. Dann wird die Partner wahrscheinlich trotzdem verlassen. So, obwohl sie sagen, ja, die Philosophen sagen, ich habe keinen freien Willen. So, das ist also die Angelegenheit mit dem freien Willen hat im ersten Zugriff, kann man sagen, eine hohe Alltagsplausibilität. Wahrscheinlich ist es auch so, letztlich, je nachdem, was man damit meint, dass der ältere Philosoph Kant einfach recht hat, wir kommen aus der Paradoxie nicht heraus, dass wir zugleich vollständige Naturwesen sind und zugleich freie Geistwesen. So, dass man nicht das eine gegen das andere ausspielen kann, sondern dass wir beides zugleich sind. Das ist paradox, aber es ist so. Was meinen wir nun in der christlichen Tradition, wenn wir von Freiheit sprechen? Ich möchte an dieser Stelle einen doppelten Schritt mit Ihnen gehen, nämlich ich möchte in einem ersten Schritt möglichst allgemeingültige Beschreibungen geben, die also man auch nachvollziehen kann, wenn man nicht gläubig ist oder keiner Kirche angehört, und in einem zweiten Schritt dann eine religiöse Deutung derselben geben. Ich fange also mal an mit dieser anthropologischen Beschreibung. Wenn ich also anfange, über mich selbst nachzudenken, dann stelle ich fest, dass ich mich immer schon vorfinde unter Bedingungen, die ich mir selbst nicht gesetzt habe. Also, ich habe mir nicht ausgesucht, dass ich diese Eltern habe, dass ich hier geboren bin, dass ich diese Sprache spreche, dass die wirtschaftliche Lage zum Zeitpunkt meiner Geburt so und so war, die kulturelle Lage. All dies habe ich mir nicht ausgesucht, muss aber mein Leben unter diesen Bedingungen vollführen. Dagegen kann ich auch nichts machen. Ja? Ich kann nicht sagen, ich mache das anders. Sondern ich finde mich vor unter selbstgesetzten, nicht selbstgesetzten Bedingungen. Ein zweiter Aspekt ist, dass ich zwar in gewisser Weise über mein Leben verfügen kann, aber dass diese Verfügung sehr schnell an Grenzen stößt. Ich kann das nicht beliebig über mein, Leben verfügen. Ich stoße an Grenzen dessen, was ich aus mir machen kann. Sei es Grenzen des Talents oder der Hartnäckigkeit oder eben weil die Umstände es nicht zulassen. All dies ist möglich. Die Stichworte finden Sie übrigens unter N3 auf Ihrem Handout. Ja, wenn Sie dazu kommen. Der dritte Aspekt, man kann die Sache aber auch umgekehrt betrachten und sagen, ich bin auch nicht schlechthin gebunden an die Umstände, unter denen ich mich vorfinde und mit denen ich mich befassen muss, sondern ich bin weltoffen, wie die Philosophen sagen. Ich habe sozusagen die Möglichkeit, etwas aus mir zu machen, mir Ziele zu setzen und sie zu erstreben, und manchmal erreiche ich sie sogar. Manchmal komme ich vielleicht auch woanders heraus, dann habe ich aber trotzdem diesen Prozess des Zielsetzens und Strebens für mich gewinnbringend genutzt. Ich bin also nicht festgelegt darauf, wie beispielsweise die meisten Tiere, dass sie eben in einem bestimmten Lebensumfeld leben müssen und nur unter ganz bestimmten Bedingungen funktionieren. Wir können uns alle versetzen. Ja? Wir können in Kanada leben oder in Nigeria oder in Sibirien und wir kommen trotzdem zurecht. Und wir können auch sagen, ich möchte das auch, ich möchte nicht die Berufe machen, die meine Eltern hatten, sondern was ganz anderes. Holzfäller in Kanada beispielsweise, nach dem Abitur immer ein gerne gewählter Beruf. Zumindest stellt man sich das so vor. Schön Holzfäller aus Kanada, das wäre doch was. Geht zum Holzfällerstand. Oder Schafe züchten in Neuseeland. Naja, aber da machen sie doch BWL. Der vierte Aspekt ist dann das, was die Philosophen als Selbsttranszendenz bezeichnen. Das heißt, ich kann mich meine eigenen Grenzen, die ich zunächst wahrnehme, überschreiten und immer weiter fragen, meine eigenen Grenzen weiter pushen und auch in Gedanken immer einen Schritt weiter gehen. Bis zum Gedanken des Unendlichen. Das können wir Menschen denken. Wir wissen zwar nicht, ob es da hinten noch irgendwas gibt, hinter dem Unendlichen, aber wir können den Gedanken denken. Das ist schon mal nicht schlecht. Und ich kann mich auch selbst transzendieren auf andere hin. Ich bleibe gewissermaßen nicht nur immer in meinem eigenen Umkreis, sondern ich kann mich auf meine Mitmenschen hin überschreiten und sie in den Blick nehmen und für wichtig erachten und mich selbst möglicherweise zurücknehmen oder etwas mit anderen zusammen machen. Das heißt Selbsttranszendenz. Also dieses, was auf der linken Seite steht, das soll alles zunächst eine allgemeine Beschreibung sein, von der man mit guten Gründen annehmen kann, dass sie auch nichtgläubige Menschen unterscheiden dürfen. Was macht nun der christliche Glaube daraus? Der christliche Glaube legt diese menschlichen Grundbedingungen, diese allgemeinen Bestimmungen nochmal auf eine ganz bestimmte Weise aus. Nämlich, er sagt, das Leben verstehen wir im Glauben nicht nur als einfach da, sondern ich finde mich wohl, sondern ich verstehe das Leben als geschenkt. Es ist mir als Geschenk überlassen. Oder man kann auch sagen, ich verdanke mein Dasein einer anderen Instanz. Das ist sozusagen in den allgemeinen Grundbestimmungen noch nicht enthalten, ob ich mein Leben als Geschenk empfinde. Ich kann auch sagen, was furchtbar, ja? Ich leide in meinem Leben, ich möchte es gar nicht haben. Aber der christliche Glaube bietet die Möglichkeit, eben zu sagen, ich empfinde mein Leben als Geschenk oder ich sehe mein Leben als Geschenk an. Es steckt ferner darin das Gefühl, ja, es ist nicht reiner Zufall, dass ich da bin, sondern meiner Existenz kommt eine ganz bestimmte Würde zu, die mir von meinem Schöpfer zugesprochen wird. Für die Menschen, die sozusagen keine religiöse Meinung verfolgen oder keine Religion angehören, ist es immer schwierig zu sagen, woher kommt eigentlich der Umstand, dass den Menschen eine besondere Würde zukommen soll. So wie es im ersten Grundgesetzartikel heißt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wieso eigentlich? Dafür gibt es auch viele philosophische Gründe. Der christliche Glaube kürzt die Sache für sich selbst ab und sagt, das ist ganz einfach, weil wir unser Leben ansehen alles aus der Hand Gottes stammend. Und Gott hat sich etwas dabei gedacht, wenn ich mich so symbolisch ausdrücken darf. Im Schöpfungsglauben steckt ferner drin das Bewusstsein einer Bestimmung des Menschen, sozusagen wozu man auf der Erde ist und in etwa auch wie man sein soll. So, Gott hat mich in einer bestimmten Weise gemeint. Das steckt da drin. Und so alle Menschen. Gott hat sozusagen alle Menschen in einer bestimmten Weise gemeint. Und schließlich steckt noch darin, das, was wir als den Schöpfungsauftrag bezeichnen, den Auftrag eben zur Kreativität und Gestaltung, also wie es in der Genesis heißt, bebauen und bewahren. Das können wir also auslegen als Kreativität und als Gestaltung. Ja, da haben Sie sozusagen diesen Aspekt der Weltoffenheit noch einmal in einer religiösen Deutung. Weltoffenheit heißt nicht nur, ich kann sozusagen alles Mögliche irgendwie machen, keine Ahnung warum, sondern wir sind sozusagen in einem Auftrag versehen zur kreativen Gestaltung des Planeten, sozusagen es zu einem guten und menschenwürdigen Ort zu machen. Zusammengefasst ist genau dieses das, was der christliche Glaube als Gottebenbildlichkeit bezeichnet. Genau dieser ganze Komplex, genau das meinen wir mit Gottebenbildlichkeit. Und dazu gehört eben diese freie Möglichkeit zur Gestaltung der Erde. Was soll daran Sünde sein? Die Antwort natürlich ist gar nichts. Daran ist gar nichts sündlich. Auch noch nie gewesen. Und trotzdem kann man sagen, gerade in diesem Element in der Weltoffenheit oder der Freiheit steckt gewissermaßen ein Potenzial oder steckt ein Keim dazu, dass die Dinge irgendwie aus dem Lot geraten. Mit dem wollen wir uns jetzt zuwenden. Ach, das ist nur noch so ein kleiner Witz. Wir haben in Bezug auf das Stichwort Sünde natürlich in der Bibel den Mythos vom Sündenfall. Mythos heißt jetzt nicht Lügengeschichte, sondern Mythos ist eine alte, tiefsinnige Göttererzählung, die uns sozusagen menschliche Wahrheit in einer erzählerischen Gestalt präsentiert. Der Mythos vom Fall präsentiert sozusagen Adam und Eva als die Urbilder des Menschengeschlechtes, die sich in dem Gebot Gottes widersetzen und deswegen aus dem Paradies vertrieben werden. Die Rolle des Gebotes ist interessant. Wir setzen heute eigentlich, wenn wir an ethische Regeln denken, an sowas wie Gebote oder Verbote, setzen wir eigentlich auf die ethische Plausibilität, können wir sagen, der Regeln. Unter demokratischen Gesichtspunkten wollen wir nicht einfach nur Regeln folgen, weil es liegt, sondern wir wollen den Sinn einsehen. Und man könnte vermuten, das ist natürlich nicht so klar, ob Adam und Eva möglicherweise den Sinn des Gebotes auch eingesehen haben. Und wenn es so wäre, dann kann man sagen, das Gebot, was ich im Prinzip richtig finde, was mir einleuchtet, das mich aber irgendwie einengt, ja, das wäre auch schon auch irgendwie so ein bisschen irgendwo auch eingeengt, weil ich diesen Apfel nicht essen darf. Ich will jetzt eigentlich diesen Apfel auch. Das finde ich jetzt irgendwie nicht gut, Gott. Das ist eigentlich nicht ein. Ich esse ihn jetzt. Dann ist das genau ein Verweis darauf, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und diesen Motivkreis bezeichnen wir in der Theologie traditionell mit Sünde. Dieser Ausdruck ist jetzt schwierig. Wenn wir an Sünde denken, sag ich mal, fällt uns dreierlei ein. Das erste ist, so heute benutzen wir Sünde im Grunde als so einen banalen Begriff, so Kleckerkram, ja. Rotsünder, Diätsünder, Parksünder, Verkehrssünder, Autobahnen fährt. Da ist auffällig, wie gerade so die kleinen Sünden des Alltags, in Anführungsstrichen, mit diesem früher so gewichtigen Wort belegt werden. Und Sie sehen auch hier auf dem Bild, das kommt auch noch aus der Adam und Eva-Geschichte, dass der Sündenbegriff, auch wenn Sie mal Lust haben, das bei einer größeren Suchmaschine, deren Name jetzt ungenannt bleibt, eingeben, also die Bilder, dann bekommen Sie in 90% nackte Frauen. Also mit dem Sündenbegriff, das sehen Sie gleich, hat auch jahrhundertelang eine Skandalisierung der weiblichen Sexualität stattgefunden. Das haben wir als Erblast gewissermaßen bis heute da. Und so auch hier, ja, es handelt sich hier um ein Ausstellungsplakat von einer seriösen Ausstellung. Ja. Ich weiß nicht, ob man das so bewerben muss. Diese Banalisierung einerseits, die Skandalisierung, wird eben vielfach beklagt von Theologen. Und Theologen formen jetzt den tieferen Sinn ein und sagen, das geht nicht. Da war vorher von ganz wichtigen Dingen die Rede. Wir brauchen sozusagen den Tiefsinn wieder. Und das ist immer auch ein ganz schwieriger Punkt, wenn so ein bisschen verkniffene Theologen dann so sagen, das muss aber jetzt wieder hier, da muss wieder so richtig davon die Rede sein, was da mal damit gemeint war und so. Ja, die reden das so vor sich hin und das interessiert gar keinen. Ja, was alte Theologen sagen, interessiert in der Regel gar keinen. Das könnte übrigens auch dumm sein, wie so reden. Sondern die Menschen machen einfach weiter. Die Menschen fühlen sich heute auch in der Regel gar nicht als Sünderinnen und Sünder. Dann kommen die Theologen und sagen, ja, muss aber wieder mal so. Muss aber wieder mal. Und das ist eigentlich auch komisch, dass sich keiner als Sünderin und Sünder fühlt, denn in gewisser Weise kann man ja auch sagen, so wie heute die Weltlage sich präsentiert, gibt es eigentlich viele gute Gründe anzunehmen dafür, dass die Welt irgendwie nur eine Art finstere Macht am Werk ist. Weil wir alle in den Schulen weltweit haben im Grunde ja super Werte, die uns vermittelt werden in den Schulen. Wir haben das Grundgesetz, die manche haben dann christliche Werte, 10 Gebote und so überall. Und trotzdem wird es einfach nicht gut auf der Welt. Sondern es bleibt insgesamt irgendwie doch höchst gemischt. Da muss sozusagen irgendwie ein Fehler drin sein im Konzept. Irgendwas stimmt da nicht. Und dieses Grundgefühl, irgendwas stimmt da nicht, das führt uns sozusagen auf den Weg, darüber nachzudenken. Wenn wir das machen als Theologen, ich nehme da jetzt nicht nur, beziehe das gar nicht nur auf die katholischen Theologen, sondern die evangelischen genauso, dann muss man auch daran denken, dass zur Verramschung des Sündenbegriffs, also ja, erst verramschen ihn und dann wollen wir den Tiefsinn wieder reklamieren, zur Verramschung des Sündenbegriffs haben wir auch selbst beigetragen, dadurch, dass die Kirchen im Grunde exzessiv mit diesem Sündenbegriff herumhantiert haben und diesen Ausdruck dadurch im Grunde vollkommen unmöglich gemacht haben. Ich möchte Ihnen mal ein kleines Beispiel dafür präsentieren, gerade mit dem Sound läuft es hier nicht so gut. Ich hätte Ihnen das jetzt gerne vorgespielt, aber es kommt ein bisschen symmetrisch raus. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Sie vielleicht von Ihren 80er-Partys. Das ist also inzwischen auch schon eine in Ehren alt gewordene englische Popgruppe, ja, ein Song, der hier im Grunde aus der Perspektive eines Absolventen einer katholischen Schule geschrieben ist, der eben homosexuell ist und deswegen das Gefühl hat, dass eigentlich sein ganzes Leben, ob er jetzt Gutes gemacht hat oder Schlechtes, von der Kirche als Sünde gebrandmarkt wird. Das gibt in der Tat, denke ich, das Empfinden vieler Menschen wieder. Und das hat in meinen Augen eben das beigetragen, dass der Sündenbegriff im Grunde heute kaum noch zu benutzen ist. Wir können ja mal kurz ein bisschen drüber schauen. Oder Sie gucken woanders hin und verschlau. Sie können sich bei Gelegenheit noch, wenn Sie Lust haben, noch mal anhören. Das kriegen Sie ein. Wenn ich jetzt trotzdem mit Ihnen den Begriff ein bisschen erörtern möchte, möchte ich das immer im Hinterkopf behalten, dass der Begriff eigentlich verramscht ist, er ist kaum noch zu benutzen, obwohl man ihn benutzen müsste. Ja, die Weltlage ist, schreit danach, dass man so etwas wie eine dunkle Macht irgendwie annehmen müsste, aber man kann ihn im Grunde nicht mehr benutzen und man kann ihn eben auch deswegen nicht benutzen, weil die Kirchen selbst auch dafür gesorgt haben, dass man ihn nicht mehr benutzen kann. Das haben wir jetzt also im Hinterkopf und wollen uns in dieser schwierigen Lage den Begriff kurz annehmen. Ich sage Ihnen kurz dazu meinen Werkzeugkasten. Sie finden ihn unter M4 auf Ihrem Handout. Und ich erläutere Ihnen den ganz kurz. Also, erstens, Sünde ist ein ausschließlich religiöser Begriff. Das heißt, ich verstehe darunter etwas, was ganz in den religiösen Bereich hineingehört. Wenn Sie was falsch machen, ja, dann wissen Sie, das ist falsch, weil es gibt dafür Regeln oder Gesetze oder wie auch immer. Das muss man nicht noch einmal religiös überhöhen. Ja, wenn Sie was falsch machen, haben Sie was falsch gemacht. Das ist dann falsch, dann müssen Sie wieder gut machen oder irgendwie eine Strafe akzeptieren oder so etwas. Das ist aber nicht zwingend ein religiöser Umstand. Sondern wenn wir von Sünde sprechen, wollen wir es irgendwie auf den religiösen Bereich beziehen. Und zwar immer, nur. Das sehen die Katholiken meines Wissens weitgehend anders. Hier gibt es eben auch klare sozusagen die Benennung, das und das ist Sünde. Ja, Sie wissen. Zweitens, Sünde ist ein subjektiver Begriff. Er bezieht sich nur auf den oder die, die ihn benutzt. Das heißt, ich kann streng genommen den Begriff nur auf mich selbst anwenden, denn er betrifft das Gottesverhältnis. Und das Gottesverhältnis von anderen ist mir nicht zugänglich. Ich kann also schlecht über andere Leute sagen, dass sie sündig sind oder Sünder sind oder so etwas. Das ist im Grunde nicht möglich. Das Dritte ist, Sünde beschreibt natürlich einen negativen Zustand. Und in dem Sündenbegriff ist enthalten, meines Erachtens, dass es daran etwas gibt, was ich auch selbst will. Es ist nicht einfach nur, ich bin halt in schlechten Umständen und ich fühle mich so verdattert und verloren und so, ich kriege das alles nicht hin, sondern etwas daran will ich auch. Sie können sich das an vielen Dingen des Alltags klar machen. Wenn Sie wieder bessere Einsicht merken, Sie tun gewissermaßen das, was eigentlich nicht sein soll, also auch was Ihrem eigenen Urteil nach nicht sein soll. Sie machen es aber trotzdem, weil Sie irgendetwas daran wollen. Und viertens, das ist jetzt auch wieder ein genuin protestantischer Satz, auch den Katholiken, die sich zu eigen machen wollen, überlasse ich Ihnen gern. Sünde kann nur in der Rückschau des erlösten Bewusstseins wirklich erkannt werden. Das ist aus bestimmten Gründen wichtig, auf die ich hier nachher noch eingehe. Also dies ist mein kleiner Werkzeugkasten, mit dem ich an die Sache herangehe. Und Sie sehen gleich, man kriegt das Problem, dass man nicht an sich sagen kann, dies oder jenes ist Sünde. Und das soll man auch gar nicht, meines Erachtens. Wie gesagt, im Beichtstuhl bei den Katholiken wird das gelegentlich anders gesehen. Aber meines Erachtens ist das ein sehr wichtiger Punkt. Ich möchte auch hier so vorgehen, dass ich erst eine allgemeine Beschreibung mache und dann die religiöse Deutung davon liefere. Beginnen wir also mit einer ethischen Erörterung zunächst. Wir hatten gesagt, der christliche Glaube versteht den Menschen grundsätzlich als frei. Das heißt, weltoffen und mit Auftrag zur Kreativität und Gestaltung des Planeten versehen. Diese Freiheit hat aber in sich die Möglichkeit, sich in sich selbst zu verstricken. Sie macht es möglich, dass ich meine Freiheit auf Kosten anderer auslebe, beziehungsweise, dass ich keine Lust mehr habe, meine Freiheit mit der Freiheit anderer zu koordinieren. Das muss man ja. Wir sind alle frei und wenn unsere aller Freiheit zur Geltung kommen soll, müssen wir unsere Freiheit miteinander koordinieren. Und wir merken aber, es gibt in uns auch so etwas wie eine Tendenz zu sagen, ich habe dazu aber keine Lust, meine Freiheit mit der von anderen zu koordinieren. Das ist anstrengend und das geht mir auf den Keks und ich mache jetzt einfach das, was ich will. Es gibt auch zweitens in Bezug auf die Ethik so etwas wie eine Unabsehbarkeit der Folgen meines Handelns. Sogar bei guten Taten. Wir bilden uns ein, dass unsere Taten gut sind, wir haben es gut gemacht und am Schluss stellt sich, man weiß nicht wie, heraus, es kommt dennoch irgendwie Murks dabei herum. Also ich nehme Ihnen ein besonders krasses Beispiel, wenn Sie eben die Krankenschwester bedenken, die den kleinen Adolf um 1900 von seiner Lungenentzündung geheilt hat und gepflegt hat, da hat sie sicherlich eine gute Tat getan. Und trotzdem ist sozusagen Schlimmes dabei herausgekommen. Da konnte die Krankenschwester nichts dafür, aber es ist sozusagen ein merkwürdiger Zusammenhang, dass wir die Folgen unseres Handelns oft nicht übersehen. Und aus diesem Zusammenhang folgt dann eben auch oft das Gegenteil, nämlich eine Unlust zur guten Tat, denn es bringt ja bekanntlich eh nichts. Ja, das haben Sie wahrscheinlich in Ökodiskussionen schon oft gesagt, auch selbst vermutet, ja, ach, doch lieber Archivis Autofahren, ja, das macht Spaß. Macht so Spaß. So, ja, im Sommer so viel Autofahren, wenn es gar nicht möglich ist, ach, es bringt ja nichts. Wenn ich jetzt darauf verzichte, bringt ja nichts. Die Unlust, ja, zur guten Tat, auch hier wieder bessere Einsicht, die alle wissen, wenn Sie jetzt noch oft auf die Malediven fliegen, dann sagen wir mal die Letzten, die da hinfliegen können, aber es bringt ja nichts. Wenn ich das jetzt nicht mache, das bringt ja nichts. Ich bin trotzdem. Und schließlich gibt es auch so etwas wie ein Triebfederproblem im Menschen. Wir haben verschiedene Triebfedern des Handelns. Die schieben uns manchmal in ganz verschiedene Richtungen. Schlicht ausgedrückt, Kopf gegen, wie heißt das, Herz über Kopf? So heißt das, ne? Herz über Kopf. Das ist aber im Grunde noch schlicht. Wir haben noch viel mehr Triebfedern, die uns in ganz verschiedene Richtungen bringen. All diese Dinge geben uns einen Hinweis darauf, sozusagen in ethischer Hinsicht, dass die Freiheit sich in sich selbst verstrickt und ich mit mir selber in das Uneins, dass ich mit mir selbst uneins werde. So. Das führt uns auf unsere zweite Erörterung. Ich habe sie identitätstheoretische Erörterung genannt. Das klingt jetzt ein bisschen aufgeblasen. Aber Sie werden hoffentlich gleich sehen, dass dabei von ganz konkreten Dingen die Rede ist. Also Identität heißt, ich bin ich und ich weiß, dass ich bin und ich finde es gut, dass ich bin. Und trotzdem gibt es häufig dieses Gefühl, dass ich auf mich schaue, so wie die anderen auf mich schauen. Und danach trachte zu sehen, wie stehe ich denn in den Augen der anderen da. Und diesen Blick der anderen, den kann ich gleichsam importieren und mein ganzes Leben nur noch danach betrachten, wie andere auf mein Leben blicken. Ich habe Ihnen hier dafür mal so ein paar so schöne Kärtchen aus dem Internet zusammengestellt. Da kann man sich so auf die Schulranzen legen, ins Bett und solche Sachen. Und wenn man eben sagt, wozu braucht man eigentlich so viele von diesen Spruchkarten? Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von etwa 3 Milliarden oder so, die mir angezeigt wurden. Dann muss man ja offensichtlich irgendwie das auch immer wieder sich selber irgendwie sagen lassen von PC oder von den Leuten auf. Facebook, die man gar nicht so richtig kennt. Wie das mit einem Share. Hier sieht man, dass der Blick des anderen meine bestimmte Perspektive wird. Und irgendwie ist mir das ja auch wichtig, in den Augen der anderen gut dazustehen. Sag, trotz aller Sprüche, ja, sei du selbst, sei einfach nur du selbst und so, ja, ja, schon, aber ich will ja auch in den Augen der anderen gut dastehen. Vielleicht nicht aller, aber zumindest einiger. Ein zweiter Punkt in Bezug auf die Identitätsfrage ist so etwas wie ein Verlust der inneren Mitte. Irgendwas in meinem Leben drängt sich ins Zentrum, das da eigentlich gar nicht hineingehört. Die Balance, in der ich sonst mich befinde, ist aus den Fugen geraten. Und schließlich noch ein dritter Punkt, der hat auch mit den anderen zu tun. Die anderen sind auch dafür da, in meinem Leben mir Bestätigung zu geben. Aber sie geben sie mir einfach nicht einfach so. Sie sind auch nicht dafür da auf der Welt, dass sie mir Bestätigung geben. Sie führen ihr eigenes Leben. Und dieser Umstand, dass mir die anderen die Bestätigung, die ich haben will, von ihnen nicht einfach so geben, zwingt mich in gewisser Weise dazu, meine eigene Biografie als Erfolgsgeschichte zu schreiben. Damit ich die Bestätigung von den anderen bekomme. Das kann auch so aussehen übrigens, die Erfolgsgeschichte muss nicht unbedingt in guten Noten und in einem tollen Körper oder sowas bestehen, sondern die Erfolgsgeschichte kann natürlich auch darin bestehen, dass man eben echt schon viel mitgemacht hat im Leben und so echt schon viel Mist mitgemacht und aber man ist da rausgekommen und ist jetzt echt voll interessant und so weiter. Auch das ist in gewisser Weise natürlich eine Art von Erfolgsgeschichte, die eben dazu dienen soll, sich Bestätigung von anderen einzusammeln. All diese Aspekte haben mit dem Thema der Identität zu tun. Und wenn wir jetzt eben fragen, was bedeutet das in religiöser Hinsicht, dann ist es genau dieses, dass wir eben sagen, all dies bestimmt in gewisser Weise auch mein Verhältnis zu Gott. Also mein Verhältnis zu Gott, was auch immer Sie unter Gott genau verstehen, ja, das nehmen wir jetzt mal im Grunde ganz in Klammern, auch zu sagen, es ist ein persönliches Gegenüber oder es ist der Grund unseres Daseins oder das Geheimnis des Lebens, das sei jetzt im Moment einmal ganz Ihnen überlassen. Also was auch immer Sie unter Gott verstehen, das Verhältnis zu Gott wird im Grunde verdunkelt, sowohl durch die Verstrickung der Freiheit als auch durch meine aus den Fugen geratene Identität. Genau das bietet der christliche Glaube an, als Sünde zu bezeichnen. Diese Verdunkelung des Gottesverhältnisses. Ich habe unter M5 noch einige vergleichbare Sündenbegriffe aufgeschrieben. Ich möchte die jetzt gar nicht im Einzelnen durchdiskutieren. Sie meinen im Prinzip alle ungefähr dasselbe. Es geht letztlich eben um diese Verdunkelung des Verhältnisses zu Gott. Und das ist eben, wie gesagt, etwas, das man im Grunde nur von sich selbst aussagen kann. Ich kann niemals von jemand anderem sagen, da ist es wohl so, denn in das Geheimnis von anderen Menschen mit Gott können wir überhaupt gar nicht hineinschauen. Ich hatte schon gesagt, man darf davon gar nicht sprechen, von der Sündenlehre, aus gottesmännischer Perspektive, wenn man nicht zugleich auch von der Rechtfertigung spricht. Man kann noch nicht einmal so die Einsicht des Martin Luthers seine eigene Sünde voll und ganz erkennen, es sei denn im Licht dessen, dass es etwas gibt, was diese Verdunkelung bereits überstrahlt. Der Übergang besteht darin, dass, wenn man eben sagt, zu der Einsicht kommt, in meinem Leben läuft etwas schief und das hat mit meinem Verhältnis zu Gott zu tun, dass man sich selbst in dieser Hinsicht als erlösungsbedürftig beschreibt. Das ist eigentlich der Übergangsbegriff, kann man sagen. Ich möchte eigentlich raus aus aus diesem Zustand. Ich möchte, dass der Kanal zu Gott wieder frei ist. Ich möchte, dass ich meine innere Mitte dadurch auch wiederfinde. Das könnte man eben als Erlösungsbedürftigkeit bezeichnen. Und nach christlicher Auffassung kann sozusagen dieses Gefühl nicht gedacht werden, außer dass Gott selbst schon etwas dazu getan hat. Mich irgendwie gerufen, angerührt, irgendwas in dieser Richtung, irgendeine Art von Gnadenwirkung Gottes, die dazu geführt hat, dass ich überhaupt erkenne, dass ich an meinem Zustand irgendetwas ändern soll. Und nach übereinstimmender Meinung des christlichen Glaubens kommt Gott den Menschen, die so empfinden, selbst entgegen und nimmt sie an. Davon ist in der Bibel an vielen, vielen Stellen Rede. Also besonders sinnfällig haben sie es natürlich im Gleichnis vom verlorenen Sohn, aber auch im Alten Testament gibt es viele Stellen, die davon sprechen, dass Gott nicht den Tod des Sünders möchte, sondern dass er lebe und sich bekehre. Wie auch immer sie Gott denken, der Gedanke der Rechtfertigung sagt genau dieses aus: Gott kommt denen entgegen und nimmt sie an, die sich selbst als in dieser Weise im Dunkeln endlich sehen. Genau dieses Entgegenkommen Gottes nennen wir in der symbolischen Sprache der Religion Vergebung. Gott kommt entgegen und genau das bedeutet Vergebung. In religiöser Hinsicht. Wie verhält sich dieses nun zu dem vorherigen Zustand? Denn es entspricht ja Ihrer Beobachtung wahrscheinlich genauso wie meiner, dass Christinnen und Christen im Allgemeinen nicht die besseren Menschen sind und auch nicht die glücklicheren Menschen, die erlöst durch die Gegend rennen und all diese schrecklichen Zustände, von denen wir vorhin gesprochen haben, gar nicht mehr kennen. Hier kann man eben sagen, Glauben bedeutet genau dieses, dass man glaubt, dass Gott, trotzdem ich noch in diesem schwierigen Zustand bin, mich annimmt, wie ich bin. Dass ich, obwohl ich mit mir zerfallen bin, Gott mich dennoch annimmt. Und genau das bedeutet, sozusagen, die Sünde bestimmt nicht mehr mein Verhältnis zu Gott. Das Dunkel ist noch da, aber es hat nicht das letzte Wort, sondern das letzte Wort über mein Verhältnis zu Gott spricht eben Gott selbst. Und genau das ist es, was der christliche Glaube mit Rechtfertigung meint. Eben es zulassen, dass nicht ich selber und mein dunkles Gefühl, sondern dass Gott das letzte Wort über mein Leben spricht. Luther sagt, dazu kannst du gar nichts tun. Dazu, an dieser Stelle, hast du gar keine Freiheit. Warum ist das wichtig? Dass Luther das an dieser Stelle sagt. Es ist deswegen wichtig, denn wenn ich an dieser Stelle Freiheit hätte, dann käme es letztlich ja gar nicht darauf an, ob Gott mir entgegenkommt, sondern dann käme es, so Luthers Einsicht, letztlich doch nur auf mich an. Kehr dich oder geh du mal wieder zu Gott, regel du mal dein Verhältnis zu Gott. Nun regel es mal. Ja, das war ja gerade der Punkt. Das konnte ich ja eben nicht. Ja, jetzt mach halt mal. Ja, regel dann mal dein Verhältnis zu Gott wieder. Und der Luther sagte, das ist eben genau nicht der Punkt. Und sagen, das können wir eben gar nicht, sondern wir können nur an dieses Entgegenkommen Gottes, dem uns in der Bibel berichtet wird, annehmen und als die bestimmte Perspektive unseres Lebens aufnehmen. Warum ist das eigentlich wichtig? Oder an welcher Stelle im Leben zeigt das eigentlich einen Unterschied? Zunächst mal ist es natürlich eine ganz persönliche Angelegenheit, ob ich eben sage, das ist ein Stück Glauben, das meinem Leben Sinn gibt und Halt. Ich denke, es hat aber auch eine ganz konkrete Auswirkung in Bezug auf das Menschenbild. Und da sind wir jetzt im Grunde wieder beim Kerncurriculum angekommen. Wenn das nämlich eine sinnvolle Perspektive ist, die wir einnehmen, die der christliche Glaube hier anbietet, dann sind nicht einfach nur alle Menschen im Prinzip, dann sind nicht nur alle Menschen im Prinzip menschenwürdig, sondern dann sind sogar diejenigen Menschen menschenwürdig, die diese Würde eigentlich bereits verspielt haben. Und sei es in ihren eigenen Augen. Sie können das auch noch einmal finden auf Ihrem Handout unter dem M7 in einer anderen Formulierung. Es ist nicht einfach nur eine allgemeine Menschenwürde, weil wir alle Menschen sind, sind wir so würdig, sondern sogar diejenigen, die sei es durch Schuld oder wodurch auch immer scheinbar vielleicht ihre Menschenwürde schon aufgegeben haben, oder sogar diejenigen, die von sich selbst das Gefühl haben, sie sind im Grunde gar nicht mehr wirklich ein Ebenbild Gottes, dass auch diesen Menschen noch die Menschenwürde zugesprochen wird. Und das Abbild Gottes zu sein, ist durch Fehlverhalten und durch die Verdunkelung des Verhältnisses zu Gott nicht verlierbar. Symbolisch gesprochen, auch noch der Sünder hat eine Menschenwürde. Das war der kleine Parforce-Ritt durch dieses insgesamt wichtige und unangenehme Thema. Der Punkt, auf den es mir sehr ankommt, ich möchte das noch mal ganz kurz frei noch einmal wiederholen, ist eben der, dass wir über die Sache nicht moralistisch nachdenken. Dass es nicht um Ernährung geht, nicht um Sexualität, nicht um, was weiß ich, die Straßenverkehrsordnung oder die wichtigeren Gesetzeseinheiten, sondern es geht um das Verhältnis zu Gott, wenn man von Sünden redet. Wenn es anderes aufschlägt, ja, Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung sind blöd, ja, machen Sie das nicht. Und wenn Sie es machen, akzeptieren Sie Ihre Strafe als erhobenen Hauptes, ja, lamentieren Sie nicht rum, so braucht es mal Geld. Und so bei allen anderen Fehlverhalten. Aber die Frage ist, im theologischen Bereich, hat es etwas mit meinem Verhältnis zu Gott zu tun, wie auch immer Sie ihn sich vorstellen. Oder Sie ihn sind. Bringen wir die Sache zum Ende und sprechen noch einmal von dem Stichwort Freiheit, nun aber eben nicht mehr von der geschöpflichen Freiheit, sondern von der erlösten Freiheit. Die christliche Sprache spricht an dieser Stelle davon, wir sind durch die Rechtfertigung zur Freiheit befreit. Auch hier müssen wir sozusagen Missverständnisse vermeiden. Das ist nichts, was man sehen kann, dass Christen freier sind als andere Menschen oder so etwas. Das sehen sie nicht von außen und das sehen sie in der Regel auch nicht an den Taten, die Christinnen und Christen vollbringen. Manchmal schon. Menschen, bei denen man das Gefühl hat, die sind sehr frei, die haben sie natürlich auch unter Lichtchristen. Also das ist nichts, was man sehen kann, sondern Luther sagt im Grunde, dass zur Freiheit befreit sein, ist im Grunde so etwas wie an einem Baum gute Früchte wachsen, an dem erlösten Baum, der wir dann sein sollen, wachsen gute Früchte. Wer sich der Gnade Gottes überlässt, so Luthers Hoffnung, der wird auch immer mehr den ethischen Regeln entsprechend leben. Das ist natürlich auch erst einmal eine Hoffnung, dass es sich so verhält. Eine Hoffnung, die Christinnen und Christen häufig auch enttäuschen. Es ist aber auch eine Entlastung von der dauernden Frage, ob man in religiöser Hinsicht nun das Richtige macht oder genug tut oder so etwas. Darum geht es nicht, sondern so, wie sie sind, sollen sie ja in Ordnung sein und soll auch der Handel in Ordnung sein. Luther hat das in einem paradoxen Doppelsatz zusammengefasst, den ich unter M8 noch abgedruckt
Schade hat, tun wir auch ein. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden hintertan. Wenn das Gottesverhältnis in Ordnung ist, wer kann dann im Grunde noch irgendetwas über mich bestimmen können? Und ein freier Mensch ist, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht und niemanden hintertan. Heißt im Grunde genau dieses, dieses immer mehr dort hineinwachsen und den ethischen Regeln, die wir uns gegeben haben, entsprechend zu leben. Das ist Luthers Freiheitsbegriff im Doppelten. Zum einen diese Freimut, die wir in Rechtfertigung geben soll, und zum anderen die Ausrichtung des Menschen an den Sozialgefügen, in denen wir eben leben. Und wo wir eben nicht dieses sich selbst unter allen Umständen zur Geltung bringen, ausleben. Viele Christinnen und Christen sprechen immer davon, das wäre im Grunde ein ganz famoser Freiheitsbegriff und sehr viel besser als andere, die es gibt. Das möchte ich im Grunde nicht behaupten. Das ist auch nicht, wäre nicht mein Punkt. Das Wissen darum, dass Freiheit sozusagen nicht schrankenlos ist, das ist im Grunde doch sehr verbreitet. Ja, das müssen nicht die Theologen erst den Leuten umständlich erklären, dass es sich so verhält, sondern das wissen die meisten Leute selbst. Interessant wird es für mich erst da, und das ist mein Abschlussgedanke, wo man sagt, die Schwierigkeiten in der ethischen Erörterung, die wir vorhin durchgeführt haben, die sind doch jetzt gar nicht weg, nur weil ich mich gerechtfertigt fühle. Die sind doch gar nicht weg. Die sind doch alle noch da. Und hier sagt Luther, das ist so, ja. Das ist genau der Punkt. Deswegen gibt Luther im Grunde zwei generelle Regeln mit auf den Weg. Das eine ist, handle aus Verantwortung nach deinem Gewissen. Das folgt eben im Grunde genau aus dieser Baum- und Früchte-Metapher. Dein Gewissen, an deinem erlösten Gewissen, hast du eigentlich einen guten Maßstab für dein Handeln. Dem darfst du auch vertrauen. Und das Zweite, das ist eben auf der rechten Seite, wenn du das Gefühl hast, sozusagen, wie ich es auch mache, es wird irgendwie schief. Ja, das ist ein Umstand, den es im Leben immer wieder gibt, auch der noch so Erlösten. Man steht vor Entscheidungen und man sagt, wie ich es auch mache, es wird irgendwie schief werden. Ich finde keine super Lösung. Vielleicht gibt es auch gar keine. An der Stelle gibt Luther den Rat mit auf den Weg, sündige tapfer. Sündige tapfer heißt, du siehst keinen anderen Ausweg, dann bleibt sozusagen, mach das, was dir im Grunde nach deinem besten Wissen und Gewissen als die am wenigsten schlechte Lösung einleuchtet und vertraue darauf, dass diese Handlung dir dein Gottesverhältnis nicht wieder verdunkeln wird. Das heißt, sündige tapfer. Denn manchmal, in der Tat, kann man seine Freiheit nicht anders bewähren, als so, dass man das Gefühl hat, ich werde so oder so schuldig. Das sind die Situationen, die das Leben stellt, und du aber eben im Grunde nicht mehr das letzte Wort über mein Verhältnis zu Gott haben sollst. Und jetzt bedanke ich mich sehr herzlich dafür, dass Sie doch so intensiv zugehört haben und zu dieser späten Stunde mit dieser doch sperrigen Materie auseinandersetzen.